was ist eigentlich Gemeinde? Als ich über diesen Gottesdienst nachgedacht habe, über die Predigt heute, da ging mir so ein Bild durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob einige von euch, ich glaube, einige sind altersmäßig dadurch durchaus geeignet, noch diese Bilder kennen. Liebe ist, darf ich mal fragen, wer kennt die? Ja, so ein paar, ne? Also so. Und ich habe so gefragt, wie stelle ich mir das vor, wenn wir diese Frage nicht stellen, was ist Liebe, sondern was ist Gemeinde? Und Zusammengehörigkeit, genau. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich habe den Titel der Predigt habe ich so genannt, Gemeinde ist eine Herzensangelegenheit, wie der Glaube Gestalt gewinnt. Darum soll es heute Morgen ein bisschen gehen. Was ist eigentlich Gemeinde? Wie können wir sie gestalten? Und was ist die Grundlage all dessen? Das ist das, worüber wir heute Morgen reden werden. Und die gute Nachricht zuerst. Wir, die wir heute Morgen hier sind, die wir jetzt hier in diesem Raum stehen oder sitzen, also ihr sitzt, ich stehe, wir sind ja schon Gemeinde. Auch wenn Gemeinde ganz viele Facetten hat und man sicherlich hin und her definieren kann, wenn man juristisch drauf gucken würde, ist Gemeinde was anderes, als wenn man so in seinen Bauch hineinfühlt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wir sind heute Morgen hier Gemeinde, so wie wir hier versammelt sind. Gott hat uns hierher gebracht und wir sind irgendwie auf einer gemeinsamen Reise. In unserem gestrigen Workshop, da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie wir in der Gemeinde eigentlich einen guten Ort der Vernetzung und der Gemeinschaft schaffen und welche Rolle dabei kleinere Gruppen spielen. Und es ist ja gerade schon angeklungen, dabei geht es gar nicht nur darum, um die Frage, haben wir einen Hauskreis, haben wir eine Kleingruppe, da gab es ja einige, habt ihr vorhin gesehen. Wenn ihr noch keine habt, dann überlegt mal, ob das etwas für euch sein kann. Aber es gibt ja auch so Dinge, die auch angeklungen sind. Wenn man zum Beispiel sich morgens trifft, um schon mal das Frühstück vorzubereiten oder wenn man irgendwie aufräumt oder wenn man Dinge vorbereitet, da ist man ja auch in Gemeinschaft. Und auch das kann etwas sein, wo eben Verbundenheit entsteht und wo man mehr macht als nur den Job, sondern wo es darum geht, tatsächlich einander zu begegnen und miteinander unterwegs zu sein. Und das war gestern so ein bisschen das Thema, mal in die Gemeindewelt hineinzuschauen, zu sehen, was gibt es da eigentlich alles und dann auch nochmal zu fragen, zu sagen, wo bin ich persönlich vernetzt, wo bin ich persönlich verbunden und wo sind andere eben auch verbunden oder wo haben Menschen die Möglichkeit reinzukommen und das zu erleben. Heute Morgen soll ein Bibeltext im Mittelpunkt stehen, und zwar ein Text aus Apostelgeschichte 2. Den Text haben wir gestern schon mal angeguckt, aber nur ein paar Verse. Heute Morgen gönnen wir uns etwas mehr. Und hier wird über die Anfänge dessen gesprochen, was wir heute als Gemeinde bezeichnen. Und auch heute Morgen steht dieser Text eben wieder im Mittelpunkt, hatte ich gerade gesagt. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 2 die Verse 37 bis 47. Und ihr könnt dem Text, glaube ich, hier folgen. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Denn nun sein Wort, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und lobten Gott und fanden Wohlgefallen oder Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist mein Text, oder? Dieser Bibeltext aus der Apostelgeschichte beschreibt die Anfänge von dem, was wir als Gemeinde kennen. Lukas berichtet mit diesen Zeilen dem Freund Theophilus in den 30er Jahren unserer Zeitrechnung, was damals mit diesem Christus passiert ist und was eben danach passiert ist. Im Lukas-Evangelium hatte Lukas ja schon angefangen, so ein bisschen von dem zu erzählen, was Jesus gemacht hat, wie er gelebt hat, wie er durchs Land gezogen ist, wie er mit Menschen unterwegs war und sich ausgetauscht hat, wie er verkündigt hat, wie er Menschen gesund gemacht hat und vieles mehr. Und dann war das Ganze abgeschlossen in gewisser Weise. Sein Leben hat ein Finale gefunden, er wurde gekreuzigt, er ist auferstanden und dann hat er erstmal einen Punkt gemacht. Und die Apostelgeschichte, die geht jetzt noch einen Schritt weiter, weil irgendwie relativ schnell klar war, Moment mal, dass dieser Jesus gelebt hatte und dass er gestorben ist und dass er dann doch wieder lebte und nicht im Grab geblieben ist, das ist das eine. Aber was daraus erwachsen ist, das ist ja noch viel mehr. Da ist ja noch viel mehr passiert und das hatte Bedeutung für die Menschen, die damals gelebt haben, für alle Menschen, auch für uns. Und dieser zweite Teil des Buches macht eben deutlich, dass mit Jesu Himmelfahrt, also dem Ende seiner irdischen Präsenz, die Wirkungsgeschichte von Jesus keineswegs beendet war. Ganz im Gegenteil, unfassbare Ereignisse nahmen ihren Lauf. Wunder geschahen. Menschen unterschiedlichster Nationen kommen zusammen und sprechen plötzlich die gleiche Sprache, verstehen ganz unterschiedliche Dialekte und Sprachen. Die Stadtmenschen von Jerusalem, also Stadtmenschen aus Jerusalem, ich muss euch nicht sagen, was Stadtmenschen sind. Stadtmenschen aus Jerusalem lauschen den Worten eines ortsansässigen Fischers. Das ist nicht so ganz wahrscheinlich normalerweise, aber sie kleben begeistert an seinen Lippen. Offen gesagt, damit hätte zuvor kein Mensch gerechnet. Irgendwas war anders geworden. Menschen betrachteten auf einmal einander mit ganz anderem Blick. Und das sind die Dinge, die da so passiert sind. Konkurrenz weicht der Fürsorge. Wechselseitige Zuwendung löst den Egoismus ab. Menschen, die eben noch Konsumjunkies sind, verkaufen ihren Plunder und kommen für die Bedürfnisse anderer auf. Das ist keine gehypte Ideologie oder eine Übung zur Selbstoptimierung. Hier hat sich das Leben von Menschen irgendwie auf den Kopf gestellt, weil sie etwas erlebt haben, was ihren Blick für die Dinge auf einmal verändert hat. Und es beginnt damit, dass sie die Worte des Evangeliums hören. Evangelium, das heißt hier konkret, Menschen erfahren, dass ihr Endgegner, der Tod, überwunden ist. Das ist die Geschichte, die Lukas im Lukas-Evangelium erzählt hat, dass Jesus gelebt hat als der Sohn Gottes, als der Mensch gewordene Gott und dass er in den Tod gegangen ist. Und alle hatten Panik davor, alle. Und wir haben, wenn wir ehrlich sind, auch ziemlich Panik davor, dass das irgendwann mal zu Ende ist mit uns und möglichst spät. Aber irgendwann kommt dieser Punkt. Und für jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt, ist das so der Schlusspunkt, den man denken kann. Wir werden irgendwann geboren, wir werden irgendwann sterben und alles andere spielt sich dazwischen ab. Und Jesus macht deutlich, hey Leute, netter Versuch, aber die Perspektive ist noch eine andere. Mit dem Tod ist noch nicht alles vorbei. Ich habe den Tod überwunden und ich will euch in ein Leben führen, was darüber hinausgeht. Die Verheißung, die schon an David ergangen ist, nämlich, dass Gott den Tod überwindet und den Menschen am ewigen Leben Anteil gibt, diese Verheißung ist in Christus erfüllt worden. Sein Tod am Kreuz schien endgültig, nun aber ist hinreichend bezeugt, dass es Jesus nicht im Totenreich gehalten hat, sondern dass er ins Leben zurückgekommen ist. Davon erzählt die Ostergeschichte, darin gipfelt die Erzählung der Evangelien. Darin wird deutlich, hey, hier ist was passiert, was wir so nicht erwartet haben. Und diese unfassbare Botschaft, diese Botschaft der Zuwendung Gottes und des Durchdringens, dass eine völlig neue Perspektive aufs Leben kommt, diese Botschaft ist es, die den Menschen in Jerusalem zu Herzen geht. Das ist die Botschaft, die alle Vorzeichen im Leben ändert. Und die Herausforderung, die sich damit verbindet, die ist dann auch unausweichlich. Und dann sind sie da, die Menschen, die die Pfingstpredigt des Petrus gehört haben. Das nehme ich noch nicht vorweg, das kommt ja erst in 2 Wochen. Aber die diese Botschaft gehört haben, die stellen sich Evangelium auf sich hat. Wir haben verstanden, was Gott uns dazu sagt, aber was sollen wir denn jetzt bitte tun? Was resultiert aus diesem Sieg Jesu über den Tod? Was ändert das in meinem persönlichen Leben? Wie können die Menschen daran Anteil bekommen? Und die Antwort der Apostel ist, es braucht eigentlich gar nicht mehr viel. Kehrt um, ändert die Richtung. Bekennt euch dazu, dass ihr euer Leben bisher an den falschen Parametern festgemacht habt, dass ihr irgendwie auf dem Holzweg wart. Und nehmt Vergebung in Anspruch. Macht das klar und sagt, ja, diesem Jesus will ich folgen. Diesem Gedanken Gottes, ich wende mich meinen Menschen zu und ich habe für sie eine Perspektive, die eigentlich nicht durch irgendwas begrenzt ist. Diese Richtung dürfen wir denken. Das dürfen wir annehmen für uns. Bekennt euch dazu, dass ihr auf dem Holzweg wart, nehmt Vergebung in Anspruch und dann entdeckt das Leben mit einem veränderten Blickwinkel neu. Und dass es einen riesengroßen Unterschied macht, aus welcher Perspektive Vergebung angeboten wird, zeigt sich an dem, was dann passiert. Da ist eben nicht der moralinsaure Appell, endlich zu einem tugendsamen Menschen zu werden. Nein, hier gibt es Antwort auf die bis dato ungestillte Sehnsucht, endlich dem Hamsterrad der Verzweiflung zu entkommen. Und das ist das greifbare Versprechen, dass es einen Ausweg gibt. Im Griechischen ist da so ein Wort, das nennt sich so Metanoia oder Metanoio, je nachdem, den Sinn ändern heißt es. Und das ist die Herausforderung, die hier gestellt wird. Tut Buße, das ist nichts anderes als, also nicht zu Kreuze kriechen und sich irgendwie Asche aufs Haupt schmeißen, das kann manchmal damit verbunden sein, manchmal auch völlig zu Recht, aber es geht darum, sich verwandeln zu lassen, sich verändern zu lassen, den Sinn zu ändern, zu sagen, okay, ich muss nochmal neu über den Sinn nachdenken. Es ist ein kleines Wort und es ist eine mächtige Veränderung, wie in der Mathematik der Wechsel der Vorzeichen. Wenn aus soll haben wird, wenn aus Verzweiflung Perspektive wird. Kehrt um, gebt euch selbst und den Menschen um euch herum ein Zeichen, dass ihr in eine neue Richtung geht. Das ist, was Taufe signalisiert. Das ist ja nicht nur so ein Ritus, den man so macht, sondern es ist ein öffentliches Zeichen, dass man sieht, hier ändert jemand seine Gesinnung, hier ändert jemand seine Denkrichtung, hier nimmt jemand in Anspruch, dass Gott den Tod überwunden hat. Das ist so ein bisschen die Symbolik in der Taufe. Man wird in den Tod hineingetauft und taucht wieder auf und ist ein neuer Mensch. Das markiert die Lebensveränderung und sie bleibt fortan die Erinnerung daran, dass sich der Zielpunkt des Lebens verändert hat. Und dann geht's weiter und empfangt den Heiligen Geist. Nicht mehr die Erlebnismaximierung bis zum Todestag ist dann unsere Perspektive, sondern eine unbegrenzte Zuversicht, die sich auch in einer neuen Gemeinschaft mit anderen niederschlägt. Das ist so ein bisschen das, worüber wir gestern auch viel nachgedacht haben, dass eben in dem Moment, wo sich unser Sinn wandelt, plötzlich der andere neben mir oder die andere neben mir nicht mehr die Konkurrentin oder der Konkurrent ist. Wo der andere oder die andere neben mir nicht mehr irgendwie ein Mitbewerber auf den besten Platz im Reich Gottes ist, sondern wo deutlich wird, hey, wenn wir so denken, wenn wir erleben, dass Gott sich uns zuwendet, dann haben wir doch auch noch ein paar andere Möglichkeiten im Schrank, wie wir miteinander umgehen können. Dann können wir doch auch ganz neu aufeinander zugehen. Und der Heilige Geist, der bewirkt das in uns, dass sich etwas an der Stelle verändert. Ein Blick auf eine bessere Welt, so ist es. Und dann passiert nämlich was. Dann passiert nämlich, dass das nicht nur eine Vorstellung einer besseren Welt wird, sondern dass ich plötzlich auch entdecke, meine Fähigkeiten und meine Begabung, das, was in mir steckt, das wird beim Nächsten wirksam. Das ist nicht etwas, was ich für mich kultivieren muss und sagen muss, ach, sehe ich heute nicht toll aus, das fällt bei mir eh mal weg, aber, sondern es beginnt dann an der Stelle, dass ich merke, das, was ich mitbringe, das, was ich kann, so viel oder so wenig das sein mag, wird beim anderen wirksam. Ich kann dem anderen helfen, zur Entfaltung zu kommen und ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten eben bei mir. Das ist die Wechselseitigkeit, die plötzlich auftaucht, so wie es von Anbeginn gedacht ist. So hat sich Gott das gedacht, so hat er die Beziehung zu seinen Menschen begründet, dass er gesagt hat, ich will, dass ihr mein Gegenüber seid. Ich will mit euch gemeinsam funktionieren und nicht so dieses Ding, ja, ich mache mein Ding und ich ziehe meinen Stiefel durch. Es ist also kein Zufall, dass hier Gemeinde entsteht. Viele sprechen bei Pfingsten ja auch vom Geburtstag der Gemeinde. Aber noch viel wichtiger als Geburtstagspartys, so sehr ich sie schätze, ist, was mit den Menschen passiert. In Jerusalem im Jahr 30 werden buchstäblich Tausende von dieser neuen Lebensperspektive erfasst. Sie kehren um, sie lassen sich taufen und sie werden Teil dieser Gemeinschaft. Sie erleben gemeinsam, wie sie ihr eigenes Leben neu begreifen. Und welche Bedeutung dieser Jesus von Nazareth auf einmal für ihr Leben bekommt. Und so kommen sie fortgesetzt zusammen. Sie beschäftigen sich mit der Lehre der Apostel. Mit anderen Worten, sie beschäftigen sich mit den Worten, die Jesus ausgesprochen hat. Und sie beschäftigen sich mit dem, was aus diesen Worten geworden ist. Sie beschäftigen sich mit der Geschichte Jesu. Sie pflegen Gemeinschaft. Sie sind füreinander da. Und verleihen dem in der Feier des Mahls und in dem Gebet auch einen äußeren Ausdruck, so wie wir das heute hier auch tun werden. Und das zieht weitere Kreise. Es kam Furcht über alle, meint alles andere als ein Klima der Angst. Da hatte keiner Panik, sondern es ist mehr so etwas wie eine Ehrfurcht. Wenn man so etwas passieren sieht, dass Gott wirkt, dass Gott sich zeigt, dass Gott Menschen verändert, dann steht man ehrfürchtig davor. Und dann kam Furcht über alle, heißt es dann, und alle, die Zeugen dieses Geschehnisses geworden sind, konnten nicht mehr an diesen Erlebnissen vorbei. Sie waren herausgefordert, sich ihren ganz persönlichen Reim darauf zu machen und ihr eigenes Leben dazu in Beziehung zu setzen. Es wäre auch spannend zu erfahren, was genau die vielen Zeichen und Wunder gewesen sind, die die Apostel vollbracht haben, von denen Lukas hier schreibt. Aber leider geht Lukas hier nicht ins Detail. Wichtiger ist ihm offenbar festzuhalten, wozu das alles geführt hat. Es hat dazu geführt, dass er dann schreibt, sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Glaube führt zusammen. Glaube überwindet Grenzen. Glaube sorgt in Unterschiedlichkeit für Ausgleich. Als Kind der Generation X, also jemand, der in einer Zeit des wachsenden Wohlstands nach dem Wirtschaftswunder in unserem Land groß geworden ist, fasziniert mich der Gedanke, dass hier in der Apostelgeschichte Menschen mehr Erfüllung in gegenseitiger Fürsorge finden als im Anhäufen von materiellen Gütern. Das habe ich tatsächlich ein bisschen anders gelernt. Tatsächlich fühle ich mich geprägt von einer Zeit, wo man drauf geguckt hat zu sagen, raffe, schaffe, Häusle, baue oder irgendwie so, auch wenn ich kein Schwabe bin. Aber das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das ist so ein bisschen der Kultur, der Zeitgeist, in dem ich groß geworden bin. Dass man drauf guckt und sagt, ist das Auto auch schön poliert, ist der Besitzstand einigermaßen gemacht. Macht man etwas aus sich, so die Selfmade-Leute und so. Das war die große Maxime. Und ich fühle mich angepackt und fühle mich fasziniert von diesem Text, der sagt, ja, das war denen alles nicht mehr wichtig. Das war denen alles nicht mehr wichtig, sondern sie kamen zusammen und hatten die Dinge gemeinsam. Offen gesagt, im Blick auf Besitz und dessen faire Verteilung haben wir heute, und ich fürchte auch in der Gemeinde, wieder eine ganze Menge Luft nach oben zur Entwicklung. Aber das möchte ich nicht auf dem Appellohr gehört wissen. Es geht mir mehr um die Faszination, dass hier in Jerusalem im Jahr 30 Menschen gelernt haben, einen anderen Fokus im Leben zu setzen. Wir wissen ja nicht mit Sicherheit, wie lange das mit der Gütergemeinschaft bei den Leuten damals weitergeklappt hat, aber es bleibt für mich eine Herausforderung, es als kritischen Hinweis zu bestehen, wenn der Besitz in meinem Leben einen zu großen Stellenwert bekommen hat. Und dann darf ich anfangen, nochmal neu meinen Blick auszurichten und nochmal zu überlegen, ob es wieder dran ist, meinen Sinn zu verändern. Und Gleiches gilt für die Einmütigkeit im Zusammensein im Tempel, bei uns dann eben im Gottesdienst und in der häuslichen Gemeinschaft hier und dort in den Häusern. Und nicht zuletzt begeistert mich eben auch dieser Schlusssatz dieses Abschnittes, sie fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Tatsächlich auch etwas, wo Kirche im Ganzen gerade sehr viel Luft nach oben hat. Aber auch hier bleibt die Herausforderung, nach der Wegweisung durch den Heiligen Geist zu fragen, wenn augenscheinlich die Richtung nicht mehr passt. Entscheidender aber ist der Anfang. Es ist nicht mein Willensentschluss, der die Perspektive zum Guten erschafft. Nicht, weil ich mir das vornehme, nicht, weil ich ab heute ein besserer Mensch sein will, nicht, weil ich mir ganz viele Appelle reinhaue und sage, ja, das müsste ich jetzt auch mal machen. Das ist nicht das, was den Unterschied macht. Es war, es ist und es bleibt die Zuwendung Gottes. Sie ist es, die in unserem Herzen wirksam wird. Sie ist es, die Menschen damals gepackt hat, die gehört haben von dem, was Jesus getan hat und gemerkt haben, das macht was mit ihnen, das geht ihnen zu Herzen. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch uns durchs Herz geht. Und wenn wir als Gemeinde, ich habe was vergessen, das gilt eben uns genau wie den Menschen damals im Jahr 30, wenn wir uns im Leben dabei ertappen, dass wir tretmühlenartig um uns selber kreisen und unter der Last des Alltags die Perspektive verlieren, dann lohnt es sich, den Blick mal auf Gott zu richten und wahrzunehmen, dass er sich auch heute uns zuwendet, wie er zu seiner Verheißung steht, uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es uns durchs Herz geht. Und wenn wir als Gemeinde danach fragen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen wollen und wie wir gemeinsam handeln und Raum für alle schaffen können, das sind ja so die Merkmale von vitaler Gemeinde, über die wir uns in dem Rewe-Workshop da immer unterhalten, dann sind es eben auch da nicht unsere wohlfeinen Strategien und Überlegungen, die uns zum Ziel bringen, sondern wir sind in gleicher Weise herausgefordert, uns auf Gottes Handeln auszurichten. Wenn man sich den Predigttext nochmal in etwas anderen Perspektive anguckt, dann hat er eine schöne Reihenfolge von Tätigkeiten, die uns nach vorne bringen. Nehmt euch den Text mal zu Hause, schnappt euch eine Bibel, wenn ihr keine habt, dann kriegen wir bestimmt eine organisiert und dann lest es nochmal durch. Am Anfang steht das Hören auf die Botschaft von der Zuwendung Gottes. Dann geht es um das Berührtsein von deren Bedeutung, also dieser Worte, für mich persönlich. Dann steht das Fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was ist zu tun? Und dann geht es darum, loszulassen. Buße zu tun, heißt es hier. Das heißt so viel wie, ja, wenn ich verstanden habe, das ist ein Irrweg, dann sollte ich nicht daran festhalten, dann sollte ich es loslassen. Vielleicht auch manchmal die Dinge, die mich gefangen nehmen. Darüber haben wir ja auch was im Monatsspruch gehört. Dann geht es darum, zu empfangen. Dann kommt der Heilige Geist in unser Leben, schafft Vergebung, schafft neue Fantasie. Und dann steht da eben auch, dass wir uns das Zeichen der Taufe geben. Dann geht es um das Bleiben bei der Zusage Gottes, eben die Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das bringt uns zur Achtung und wir fürchten Gott und haben an der Stelle ein neues Verhältnis zu ihm, sehen ihn neu. Dann geht es um Staunen, um die Wunder und Zeichen, die auf einmal passieren. Und dann geht es um das Verbinden, dass wir plötzlich merken, das setzt unsere Gemeinschaft auf einen neuen Pfad. Und am Ende bleibt, dass das Ganze andere inspiriert. Und das finde ich auch ganz spannend und das ist so für mich persönlich ein Ziel von Gemeinde, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, dass wir nicht für uns selber leben, sondern dass wir den richtigen Kurs von Gemeinde an der Stelle erleben daran, dass andere von außen merken, da können wir mit, da haben wir Wohlwollen für. Bei all dem Tun ist interessant, dass die ersten Tätigkeiten eigentlich eher passive sind. Zuhören und berührt sein, das ist ja nichts, was wir selber machen können. Das ist nichts, was wir selber tun. Es startet mit Gottes Handeln. Und ohne, dass es uns durchs Herz geht, passiert überhaupt nichts. Das heißt, damit müssen wir beginnen, wenn wir Gemeinde bauen wollen, wenn wir Teil dieser Gemeinde bleiben wollen und das gestalten wollen, verantwortlich, dann geht es darum, tatsächlich es uns durchs Herz gehen zu lassen.